Trommeln im Elfenbeinturm von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Strukturelle Anpassung. Ein fiktionales Beispiel aus Afrika. Autor Florian Bernsdorf. Vor 100 Jahren, am 21. Februar 1924, wird in einer britischen Kolonie auf dem afrikanischen Kontinent in einer ärmlichen Familie ein Knabe geboren, der zum weltweit ältesten amtierenden Staatsoberhaupt bestimmt ist. In einer Jesuitenschule lernt er, sich schnell an weiße Vorgaben anzupassen. Er entwickelt intellektuelle Fähigkeiten, die ihn erst zum Grundschullehrer und dann zum Studenten an einer für Schwarze eingerichteten Universität aufsteigen lassen. In Südafrika schafft er es bis zum Bachelor of Arts, wird aber zugleich Mitglied einer Jugendorganisation, die sich gegen die Apartheid auflehnt. Wieder zu Hause ärgert ihn die miese Bezahlung für schwarze Lehrer. In Fernstudien bringt er sich akademisch weiter voran. 1958 folgt er einem Ruf in das gerade unabhängig gewordene Ghana, wo er an einem College Lehrer ausbildet und von Präsident Kwame Nkrumah inspiriert wird. An diesem College lernt er seine Frau kennen, die ihn in dessen Heimatland begleitet, wo sie ihn heiratet, nicht ahnend, dass sie dort die First Lady seines Landes werden würde. Jetzt, auf der Grundlage seiner Erfahrungen in ihrer Heimat, befürwortet er bei öffentlichen Reden die Vereinigung aller Bevölkerungsgruppen, besonders der Arbeiter und der besser Ausgebildeten, zu einer nationalen Bewegung. Er entschließt sich, in seiner Heimat zu bleiben, wo er wegen seiner Aktivitäten von der kolonialen Macht in Haft genommen wird und wo sich außerdem ein Konflikt mit einem Konkurrenten von einem anderen Stamm entwickelt. Anders als er empfiehlt dieser, durch internationalen Druck und in Verhandlungen mit dem britischen Kolonialregime zu einer Änderung der afrikanischen Machtverhältnisse zu kommen. Tatsächlich stellt ihm später die Sowjetunion schweres Militärgerät, einschließlich Boden-Luft-Raketen, zur Verfügung, mit denen 2 Passagierflugzeuge abgeschossen werden. Auch dieser Konkurrent endet in kolonialer Haft. Nach der schließlich in einem blutigen Guerillakampf erreichten Unabhängigkeit von der britischen Kolonialmacht kommen zunächst 2 neue, fremde Mächte ins Spiel. Apartheid Südafrika und Nordkorea. Es sind weiße Agenten vom südlichen Nachbarn und kommunistische Militärspezialisten aus Fernost. Die einen morden erfolgreiche schwarze Revolutionäre, die anderen unterstützen eben diese in einem Nachfolgekrieg zwischen verfeindet gebliebenen Stämmen. Zum Schluss stiften die Nordkoreaner den Gewinnern einen pompösen Heldenfriedhof, überlassen dann aber das Feld den mächtiger gewordenen Chinesen. Die bauen dem neuen unabhängigen Staat in die Hauptstadt zuerst ein Stadion für 70.000 Menschen und schicken dann unangemeldet über ausgewählte Häfen im südlichen Afrika chinesische Unternehmerfamilien, die private Geschäftsaktivitäten entwickeln dürfen, sich jedoch verpflichten müssen, jeweils nach 4 Jahren heimzukehren. Erste Basis für das wachsende Interesse Chinas, jetzt selber in Afrika Einfluss zu nehmen. Unterstützt von seiner ghanaischen Frau schafft es der aus der Stammesfehde hervorgegangene Sieger, für sein Volk eine Perspektive zu entwickeln, die sogar bei einem besuchenden deutschen Bundespräsidenten Anerkennung findet. Deutsche Lehrer kommen zur Unterstützung eines Bildungssystems, das nun für alle Kinder sogar kostenlos ist. Stiftungen aus Ländern im Norden schicken Berater für alle möglichen Bereiche öffentlichen Lebens. Unter den wichtigsten Geldgebern sind jetzt auch die Vereinigten Staaten von Amerika, die allerdings diese Entwicklung misstrauisch von einem Botschafter begleiten lassen, der bald Warnsignale nach Washington schickt, unter anderem, weil sich der erste in tatsächlich freier Wahl bestimmte schwarze Regierungschef offenbar zu sehr vom selbstbewussten Handeln seiner Frau beeinflussen lässt. Die kümmert sich nicht bloß um Alternativen für bisher zur Prostitution gezwungene schwarze Frauen, sondern leiht ihr Ohr auch immer mehr Menschen, die bereit sind, einen eigenständigen Weg zu gehen. So erreicht sie auch, dass 1988 erstmals von einer afrikanischen Regierung ein palästinensischer Botschafter akzeptiert wird, der unter anderen Botschaftern im Land eine wichtige Rolle zu spielen beginnt. Als dann auch noch der aus südafrikanischer Haft entlassene Nelson Mandela bei seinem ersten Auslandsbesuch in diesem Nachbarland Massenbegeisterung auslöst, ist für den amerikanischen Botschafter das Maß überschritten. Mit Zustimmung Washingtons geht es im Wortsinne dem inzwischen vom Regierungschef zum Präsidenten aufgestiegenen und seiner Frau an den Kragen. Als erster muss der effektive schwarze Finanzminister daran glauben. Seine von vielen Regierungen der Südwelt gewünschte Kandidatur für den Posten des UN-Generalsekretärs wird abgeschmettert. Dann wird die Weltbank angewiesen, dringend erforderliche Kredite von sofort umzusetzenden Maßnahmen zu einer strukturellen Anpassung abhängig zu machen. Die sehen die massive Kürzung von Ausgaben unter anderem in den Bereichen Soziales und Bildung vor, damit Zinsen für frühere Kredite zurückgezahlt werden können. Tansanias Präsident Julius Nyerere warnt seine afrikanischen Kollegen vor diesem Structural Adjustment. Aber da ist es mit amerikanischen Geheimdiensten schon gelungen, im Intimleben ihres Hauptgegners Verwirrung zu stiften. Dessen Frau leidet plötzlich an einer Nierenerkrankung. Über geleakte Presseinformationen erfährt das Volk von einer Affäre ihres Präsidenten mit seiner Sekretärin. Die soll ihm sogar schon ein Kind geboren haben, während ihr Mann, ein hoher Offizier, einen Posten an der Botschaft des Landes in Peking erhielt. Inzwischen ist der Import einer Dialysemaschine genehmigt worden, die bei einer kaputten Niere das Blut von Giftstoffen im Körper reinigen kann. Zunächst ist die Maschine exklusiv für die Präsidentengattin vorgesehen. Als aber auch der palästinensische Botschafter über Nierenversagen klagt, wird auch ihm die Nutzung erlaubt. Als beide sterben, kann endlich das Verhältnis des Präsidenten mit seiner Sekretärin formalisiert werden. Zur Heirat reist sogar Nelson Mandela an. Und es dauert nicht lange. Da hat China den beiden am Rande der Hauptstadt eine Luxusresidenz gebaut. Das Volk kann nun die strukturelle Anpassung der neuen First Lady beobachten. Zugriff auch für kollektive vorgesehene Großfarmen von ehemals weißen Besitzern, Einkaufstouren nach London und Paris, Verschickung ihrer Kinder an Privatcolleges in Asien. Aber als sie gegen Ende des Lebens ihres neuen Gatten auch nach dessen Staatsposition greifen will, machen ihr mit einer weiteren strukturellen Anpassung Generäle und Ex-Geheimdienstler einen Strich durch die Rechnung. Nach einem Militärputsch können sie sich endlich selber so bedienen, wie es einst bloß weißen Kolonialherren vorbehalten war.